eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Mit diesem Wochenspruch möchte ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders möchte ich begrüßen Herrn Christen. Er ist Leiter im Team der Diakonie Katastrophenhilfe, über die wir ja schon seit Beginn des Krieges in der Ukraine Spenden sammeln. Er wird heute predigen und im Anschluss an den Gottesdienst haben wir noch die Möglichkeit, drüben im Gemeindehaus bei Kaffee, Tee und ein bisschen Kuchen vielleicht auch ins Gespräch zu kommen. Eine herzliche Einladung dazu. Unseren Gottesdienst feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Friede des Herrn sei mit euch. Ihr könnt nun eure Kerze anzünden und dann wünschen wir euch eine fröhliche gemeinsame Zeit und verabschieden euch mit dem Lied Immer und Überall. Das wir gemeinsam singen, sammeln wir heute wieder oder in diesem ganzen Monat für die Tafel Oberberg Süd. Wir singen das erste Lied, die Nummer 24 aus dem blauen Heft.
Thank you.
gemeinsam Psalm 46, die Nummer 724, und ich bitte darum, dass Sie die eingerückten Zeilen lesen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.
Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Wundern, da die Heiligung des Glücks für sich sind.
Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft dir früh am Morgen. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
Kommt her und schaut über das Herz des Herrn, der auf Erden solche Zerstörung anrichtet.
Der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Er sei dem Vater. Beten. Aus unseren Tiefen beten wir zu dir, Gott. Aus tiefem Vertrauen zu dir erzählen wir, was uns quält, wo wir Menschen verletzt haben, wo wir deine Schöpfung beschädigt haben, wo wir uns selbst geschadet haben, wo wir dich vergessen haben. Gott, gib uns ein empfängliches Herz, damit wir dein Rufen hören. In unsere Tiefe hinein. Gib uns Stimme, damit wir rufen zu dir, Gott, aus unseren Tiefen heraus. Denn das ist unser Sehnen, das wollen wir, verbunden sein mit dir, jetzt und alle Zeit. Amen. Lukas 13, die Verse 6 bis 9. Er sagte ihnen aber dieses Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Haue ihn ab. Was hindert er das Land? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und bedünge ihn, ob er doch noch wollte Frucht bringen. Wo nicht, so haue ihn ab. Halleluja.
Halleluja.
Zeugnis unseres Glaubens lesen wir 813. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Wir singen nun das nächste Lied, 678.
Thank you. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann, im Namen der Diakonie Katastrophenhilfe. Ich bin im Grunde genommen so ein Krisengewinnler. Immer wenn irgendwo eine Katastrophe oder eine Krise ist, dann ist mein Job da, vor allen Dingen Spenden zu sammeln. Und in letzter Zeit, muss ich wirklich sagen, sind wir sehr dankbar dafür, dass Kirchengemeinden, dass viele Privatmenschen in der Katastrophe gespendet und geholfen haben. Und doch in den letzten Jahren, Sie haben das ja sicherlich auch gemerkt und gespürt, ist irgendwie eine andere Stimmung gekommen. Die Zeitenwende, von der der letzte Kanzler gesprochen hat, die Kriege, die Katastrophen nehmen zu und die Stimmung ist eher eine deprimierende. Ich weiß nicht, den Psalm, den wir vorhin gebetet haben, ich wusste das gar nicht, aber ist das Ihnen wirklich innerlich zu Herzen gegangen? Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. Also diese Motivation, dieser Glaube, diese Basis, das ist das, was mich trägt in meiner Arbeit, in der Arbeit, die wir als Diakonie Katastrophenhilfe haben. Die Zuversicht und das Vertrauen darauf, dass das, was auch passieren kann, egal, wir sind in Gottes Hand, wir sind getragen von Gott, auch in den größten Nöten. Das für mich vorneweg. Ich bin Theologe, arbeite beim Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe, also in Düsseldorf, bin für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig und bin immer wieder gerne, dass Gemeinden mich einladen oder uns einladen, dass wir ein bisschen etwas über die Arbeit erzählen können. Und ich wollte Ihnen heute ein bisschen eine theologische Frage stellen, nämlich die Frage nach dem, wer ist eigentlich schuld? Warum gibt es eigentlich diese Katastrophen? Und wie gehen wir als Christinnen und Christen damit um? Denn ich erlebe das immer wieder, bei jeder Katastrophe, immer wieder ist das gleich. Die ersten Sekunden, die ersten Tage, Minuten kommen Bilder von den Katastrophen zu uns, immer schneller, immer direkter über Social Media, über das Internet, durchs Fernsehen, durchs Radio. Da kommen diese Bilder, diese Schreckensbilder und dann sind wir erstmal geschockt. Wir sind gebannt, wir starren auf diese Katastrophe, auf diese schrecklichen Bilder. Mitleid kommt auf, Trauer, Wut, diese armen Menschen. Aber kurz danach kommt schon direkt ein anderes Gefühl, nämlich da kommen Vermutungen über die Ursache, da kommen Schuldzuweisungen. Reflexartig kommt da die Frage, wer ist schuld an dieser Katastrophe? Vermeintliche Experten treten in den Medien auf und versuchen, das Ganze zu erklären. Ich kann mich noch gut erinnern, 2021, als dieses große Hochwasser, das große Starkregenereignis hier über Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ging. Ich vermute, hier bei Ihnen war es so am Rande. Der viele Regen sind wir im Bergischen ja gewohnt, aber das war ja ein ungewöhnlicher Regen, ungewöhnlich viel. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich selber in Wuppertal, ich komme aus Wuppertal, mir da meine Diakoniejacke angezogen habe und wir haben in der Nacht wirklich bei uns so geguckt, dass die Bäche aus den Siepen nicht irgendwie größere Zerstörungen machen. Und dann sehe ich die ersten Meldungen im Internet auf Facebook. Eine Bekannte von mir hat Bilder aus Hagen gepostet und direkt darunter hat schon jemand direkt gepostet, der Klimawandel zeigt sich von seiner schlimmsten Seite. Sofort eine Erklärung, sofort eine Ursache und auch eine Schuldzuweisung. Denn das ist es, was sofort kam bei dieser Katastrophe. Sie haben es vielleicht auch noch in Ohren. Ja, die Behörden haben versagt, sie haben nicht rechtzeitig gewarnt, das Frühwarnsystem war nicht richtig. Die Menschen haben an die Uferbereiche der Ahr gebaut. Das ist der Grund, warum das so schlimm passiert ist. Oder was immer funktioniert, die Politik hat versagt, sie hat vernachlässigt unsere Infrastruktur. Die sind schuld an dieser Katastrophe. Auch wenn das auf den ersten Blick ein bisschen befremdet, dieser Gedanke ist zutiefst menschlich. Wir suchen immer erstmal nach Ursache und Wirkung. Wir können das blanke Schicksal, was da auf einmal über uns kommt, nicht als moderne Menschen nicht akzeptieren. Wir suchen immer nach einer Erklärung. Warum ist das so? Wir denken in Ursache und Wirkung, in Tun und Ergehen. Alles muss irgendwie erklärbar sein, alles muss irgendwie eine Ursache haben und am besten auch einen Schuldigen. Das hilft uns, diese komplexe, ungreifbare, unverstehbare Welt ein bisschen einfacher, ein bisschen verstehbarer zu machen. Und wenn wir das so machen, dann können wir die Welt auch vorhersagen. Wir können uns versichern, wir können vorsorgen. Und das Allerwichtigste für uns Menschen, wir können dann auch noch steuern und bestimmen. Denn wer die Ursache von einer Wirkung kennt, wer weiß, was da falsch gelaufen ist, der kann das bekämpfen. Und wenn man einen Schuldigen gefunden hat, dann kann man ihn auch noch vor Gericht ziehen, dann kann man gegen diese Person vorgehen und dann haben wir vermeintlich Ruhe vor der nächsten Katastrophe. Leider wird Ursache und Wirkung allzu oft vertauscht und wir wissen nicht genau, gehen wir gegen die Ursache oder gegen die Wirkung vor, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind in der Kirche, wir sind Christinnen und Christen, aber wir sind auch Menschen in einer säkularen, modernen Welt in Westeuropa. Und wenn wir eigentlich als Christinnen doch an Gott glauben, müssen wir doch ehrlicherweise sagen, in unserem Alltag, im tagtäglichen Leben, kommen wir eigentlich ganz gut ohne Gott zurecht. Irgendwie klappt das im Alltag ganz gut und bei diesen Katastrophen ist das mittlerweile auch so. Gott als Ursache für Not und Elend, für Katastrophen, das kommt heutzutage bei uns gar nicht mehr vor. Der große Unbekannte, die Kraft aus dem Jenseits, die wird in so einer modernen Gesellschaft wie bei uns nicht mehr als Ursache gesehen. Gott ist nicht der Schuldige. Also muss der Mensch der Schuldige sein. Ob menschliches Versagen bei technischen Katastrophen, nicht ausreichende Sicherheitsvorkehrungen, zum Beispiel damals, erinnern Sie sich vielleicht noch bei dem Atomunfall in Fukushima, auch wieder Menschenschuld. Oder es gibt diese modernen chaostheoretischen Überlegungen, wenn irgendwo etwas Kleines passiert, wenn irgendjemand einen kleinen Fehler macht, dann kann das eine große Katastrophe hervorrufen. Und immer wird der Mensch als Schuldiger gesehen von dieser Katastrophe. Ich will das erstmal nicht bewerten, sondern ich stelle das immer mehr fest, dass wir in unserer modernen Welt Gott mehr und mehr ausklammern. Wir können Gott da gar nicht mehr für diese unklärbaren, für diese Sachen, die wir nicht wirklich erklären können, versuchen wir immer mehr in dieser modernen Welt Gott gar nicht mehr in den Blick zu nehmen. Ehrlich bin ich froh darum, weil für mich, für meinen persönlichen Glauben, ist Gott nicht einfach nur ein Lückenbüßer für all die Sachen, die wir nicht erklären können oder für all die Sachen, die wir nicht sehen. Für mich ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Bewahrer unseres Lebens, einfach viel mehr als das, dass er nur Lückenbüßer für den menschlichen Verstand ist. Ich habe vor einigen Jahren, es ist schon etwas länger her, aber gemerkt, dass es in unserer Welt auch manchmal ein bisschen anders geht. Ist auch noch länger her, wir sind in der Katastrophenhilfe ja weltweit aktiv. Sie erinnern sich sicher vielleicht noch, die Älteren unter Ihnen, an die Tsunami-Katastrophe in Asien. Ein Erdbeben im Wasser und dann diese Wellen, die Thailand und andere Länder massiv getroffen haben und viele, viele hundert Menschen gestorben sind. Da auf einmal, selbst in den modernen Medien, kam Gott ins Spiel. Da kam die große Frage auf, wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann der doch so gute, tolle, fröhliche und freundliche Gott auf einmal so eine Katastrophe zulassen? Da habe ich diese Frage auf einmal gehört. Jetzt bei der Flutkatastrophe 2021, die wir vor der Haustür erlebt haben und gesehen haben, da kam diese Frage ab und zu auch mal auf. Vor allen Dingen, und das finde ich sehr spannend, in unseren Kirchengemeinden. Da sind Gemeinden ja auch betroffen. Da sind Menschen direkt aus der Nachbarschaft, aus der Gemeinde gestorben. Ich weiß zum Beispiel in Swisttal, da bin ich mit der Pfarrerin durch den Ort gegangen und auf einmal hat sie mich verlassen, ist zu jemandem anders hingegangen, weil dort ein Mensch elendig in seinem Haus ertrunken ist und sie hat mit den Angehörigen gesprochen. Und da kam diese Frage wieder auf. Warum kann Gott das zulassen? Warum ist auf einmal das Wasser, was wir in der Taufe als lebensstiftendes und positives so feiern, warum kann das auf einmal so tödlich sein? Und es gibt Gemeinden, die haben wirklich Schwierigkeiten im Moment, Taufgottesdienste, auch 3-4 Jahre danach, Taufgottesdienste als fröhliche Gottesdienste zu feiern, weil das Thema Wasser und Katastrophe für sie immer noch so prägend ist. Aber diese Frage ist jetzt heute nicht meine Schwerpunktfrage. Diese Frage, warum lässt Gott das zu, die sogenannte Theodizee-Frage, da haben sich Theologen und Menschen schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden drüber die Köpfe heiß geredet. Ich will nochmal auf diese Frage, wer ist denn eigentlich schuld an der Katastrophe? Und diese Frage, wer ist schuld an der Katastrophe, die ist nicht neu. Diese Frage nach, gibt es eine Ursache und eine Wirkung, die haben die Menschen schon zur Zeit Jesus gestellt. Und Jesus hat dann eine sehr amüsante Antwort gefunden oder eine sehr amüsante Geschichte, denn die Frage ist von ihm relativ auf der einen Seite kurios beantwortet worden. Wird nämlich auch gefragt, wer ist denn der Schuldige? Und Jesus antwortet dann, Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst nicht selbst die Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Also auf die Frage, wer ist denn schuldig, haben die Menschen normalerweise immer um sich geguckt und die anderen gesehen. Das ist die einfachste Antwort. Wer ist schuld an Not und Elend? Wer ist schuld an einer Katastrophe? Wer ist schuld an diesem oder jenem Vorgang? Und dann gucken wir uns um und sehen erstmal andere. Und Jesus hat da eine etwas humorvolle Antwort gegeben und hat gesagt, guck doch auch mal auf dich selber. Und er hat noch eine andere Geschichte erzählt, nämlich auf die Frage, wirklich, wer ist schuld an diesem Elend? Da wird er gefragt, ein blinder Mensch war zu sehen und die Jünger fragen ihn. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser Mensch oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und noch eine Geschichte das war aus dem Johannesevangelium, und noch eine Geschichte aus dem Lukasevangelium. Auch wieder die Frage, wer ist schuld an diesem Elend? Diese oder jene? Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihnen von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit den Opfertieren vermischten. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr etwa, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet, dann werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Siloa den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner von Jerusalem? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also damals war die Denke ganz einfach. Da ist jemand behindert, ist blind geboren, da ist jemand einem Terroranschlag zum Opfer gefallen oder da ist ein Bauwerk zusammengebrochen. Die Leute müssen schuld an ihrem Elend sein. Das ist eine Strafe von Gott für irgendein Fehlverhalten. So war die Denke damals. Wer so etwas Schreckliches erlebt, der muss von Gott gestraft werden. Ich weiß nicht, ob Sie diese Aussage auch heute noch kennen. In meiner Seelsorgetätigkeit, zum Beispiel im Krankenhaus oder auch im Hospiz, da habe ich das ab und zu mal erlebt, dass jemand für sich selber sagte, ja, da gibt Gott ein Päckchen mir im Leben für das, was ich mal falsch gemacht habe. Da ist Gott und will, dass ich über mein Leben nochmal nachdenke. Wenn das jemand selber für sich sagt, im Leid, im Elend und für sich selber einen Sinn, eine Erklärung für diese Not findet, dann kann ich das akzeptieren und muss als Seelsorger, als Pfarrer und Theologe auch damit umgehen. Aber von der Kanzel zu predigen, dass diese oder jene Menschen schuld sind, dass sie von Gott gestraft werden, das ist zum Glück heutzutage in unserer Kirche nicht mehr gegeben. Das passt nicht zu unserem Gottesbild und so kann und kann ich und möchte ich Gott nicht sehen. Und doch dieser Gedanke, die sind doch schuld an ihrem Elend, das erlebe ich immer wieder in meiner Arbeit. Ich bin auch für andere Hilfsorganisationen zuständig, zum Beispiel auch für Aktion Lichtblicke, Spendenaktionen, die wir mit den Lokalradios machen. Oder wir haben jetzt viele Hilfsaktionen mit Kollektengeldern zum Teil gemacht. Und immer wieder kommt diese Frage, warum helft ihr eigentlich diesen Leuten? Die sind doch selbst schuld an ihrem Elend. Das ist doch der Alkoholiker, das ist doch der Obdachlose, das sind doch die bildungsfernen Bürgergeldempfänger, die sind doch selbst schuld an ihrer Lebenssituation. Die wollen doch so leben, die wollen doch so einfach leben. Die haben doch da ihren Flachbildschirm im Zimmer und gleichzeitig kaputte Möbel und verschimmelte Zimmer. Und immer wieder kommt dieser Vorwurf, die sind doch selbst schuld. Denn dieser Satz ist die Kehrseite der Medaille. Auf der anderen Seite kennen wir den Satz, jeder ist seines Glückes Schmied. Wer seines Glückes Schmied ist auf der einen Seite, dann müssen auch die Leute, die kein Glück haben, auch schuld daran sein. Und selbst wenn diese Schuldzuweisungen nicht funktionieren, vor allen Dingen bei Kindern, wenn wir hungernde Kinder haben oder Kinder, denen es wirklich schlecht geht in einem Land, dann können wir zwar nicht sagen, die sind schuld daran, aber dann höre ich dann so Sätze wie, ja, die da oben sind schuld, die Regierungen sind schuld, deswegen geben wir kein Geld dafür. Immer sind die anderen schuld an Not und Elend. Und das wäre ja nicht so schlimm, wenn man diese Vorwürfe hätte, aber ich erlebe dann eben ganz schnell diesen Satz, wer schuld ist an seinem Elend, dem muss ich nicht helfen. Da bin ich ja raus aus meiner Verantwortung. Der ist doch selbst schuld. Der soll sehen, wie er rauskommt aus seinem Elend. Und ich habe viele Antworten, viele Argumente und viele Abers gehört, warum Leute sagen, ich helfe nicht. Sie kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wie viele Menschen an diesem Elenden, unter die Räuber gefallenen vorbeigehen. Es gibt ganz viele Ausreden, ich muss nicht helfen. Aber die ich am meisten höre, ist diejenige, die sind doch selber schuld an ihrem Elend. Und das ist halt für mich eine Antwort, mit der ich nicht zurechtkomme, weil Jesus eine andere Antwort gegeben hat. Jesus hat nämlich ganz klar hier die Frage anders beantwortet. Haben Sie noch die Antwort von Jesus im Ohr? Jesus wird also gefragt, wer ist schuld an diesem Elend? Sind die selber schuld? Waren das die Eltern? Sind andere dran schuld? Wer ist schuld an diesem Elend? Und Jesus beantwortet die Frage ganz anders. Er weicht geschickt aus. Er denkt nicht in diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Er fragt nicht danach, was ist die Ursache für diese Schuld? Er fragt auch nicht nach persönlicher Schuld, weil das ist für ihn irrelevant. Zum einen will er raus aus diesen Denkmustern. Er sagt, oder denkt ihr, die 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Siloa den Tod fanden, meint er, ihre Schuld ist größer gewesen als all die anderen Menschen von Jerusalem? Er fragt also nicht danach, was die Schuld ist, sondern er will Barmherzigkeit und Hilfe aus der Not für jeden sehen. Die Barmherzigkeit der Liebe Gottes ist größer als alle Fragen nach Schuld. Er sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und im nächsten Moment heilt er diesen Menschen. Er zeigt, Gottes Barmherzigkeit ist größer als jede Frage nach Schuld und Ursache. Jesus hat nie nach der Ursache von Not und Schuld gefragt. Er hat nicht erstmal bei den Menschen nachgeforscht, warum sie denn in diesem Elend sind, warum sie verelendet, warum ihnen es nicht gut geht. Er hat Gottes Liebe an diese Menschen weitergegeben. Denn Jesus wusste, wenn wir nach Schuld fragen, dann sind wir ganz schnell an dem Punkt, dass jeder von uns irgendwie in Schuld verstrickt ist. Und wenn wir dann immer auf die anderen zeigen, dann sehen wir ganz schnell den Splitter oder den Balken in unserem Auge nicht. Und das ist für mich genau der Punkt, den ich bis heute in meinem Leben und in meiner Arbeit immer wieder versuche nachzuspüren und zu verfolgen. Nachfolge Christi in unserem Sinne ist eben nicht, dass ich danach frage, wer ist schuld? Was ist da passiert? Sondern ich sehe die Not der Menschen und will erstmal etwas weitergeben. Ich will erstmal helfen, will erstmal unterstützen. Und dann im nächsten Schritt, dann können wir fragen, wie kommen wir da wieder raus? Wie kannst du selber etwas tun, damit du so rauskommst? Und das ist für mich Nachfolge Christi ein ganz simples Beispiel. Wir haben da lange drüber diskutiert. Ich bin nochmal beim Hochwasser, ich kann gleich noch über Ukraine auch erzählen. Die Frage ist zum Beispiel, helfen wir auch Menschen, die sich bewusst nicht versichert haben? Menschen, die vorher keine Versicherung abgeschlossen haben, weil sie vielleicht ein paar hundert Euro sparen wollten. Helfen wir den Menschen nach dieser Katastrophe oder nicht? Die hätten doch einfach sich vorsorgen können. Wir haben uns dann entschieden, ja, wir helfen auch diesen Menschen, weil wir die Not an der Stelle sehen. Aber der nächste Schritt ist, jetzt aber nimm deine Verantwortung ernst. Und wenn du wieder aufgebaut hast, schau, dass du eine Versicherung bekommst. Und das sind für mich diese Punkte, wo ich immer wieder sage, da sind wir in der Nachfolge Christi, da sind wir als Christinnen und Christen wirklich gefordert. Wir fragen nicht nach Schuld und Ursache, sondern wir wollen erstmal barmherzig helfen und unterstützen. Denn wenn wir nach Schuld fragen würden, dann kommt Jesus' Antwort. Meint ihr etwa, deren Schuld ist größer als unsere Schuld? Amen. Und der Friede Gottes ist höher als unsere Vernunft. So bewahre uns Gott, sein Wort und unsere Taten. Amen.
Thank you.
Folgendes möchte ich Ihnen noch abkündigen. Am Ausgang sammeln wir für PSZ Düsseldorf e.V., das ist ein psychosoziales Zentrum für Geflüchtete, Heilung und Lebensperspektiven für Geflüchtete nach Krieg und Gewalt. Gemeinsam erkennen und ermöglichen, was psychisch belastete Geflüchtete brauchen, fachlich fundiert und menschenrechtlich orientiert. Mit den aktuellen Projekten setzt sich das PSZ dafür ein, die Lebensperspektiven von geflüchteten Kindern und Jugendlichen, Frauen und Folterüberlebenden zu verbessern, die an den Folgen von Verlusten und Gewalt leiden. Sie finden hier die notwendige therapeutische und rechtskundige Unterstützung, die ihnen hilft, Erlebtes zu verarbeiten, Schutz zu finden und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ebenso sammeln wir weiterhin für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Folgende Termine habe ich noch. Am Dienstag, 30.09. um 19.30 Uhr, Gesprächskreis mit Georg Plasker. Thema sind die Seligpreisungen. Samstag, 4.10. um 20 Uhr, Blütenlese. Ein musikalisch-literarischer Abend im Rahmen des Nürnberger Lesefiebers. Weitere Infos finden Sie auf Handzetteln. Und am Sonntag, 5.10. um 10 Uhr, Erntedankgottesdienst unter Mitwirkung vom Kirchenchor Kontakt und dem Posaunenchor. Im Anschluss an den Gottesdienst ist die Jahreshauptversammlung des Fördervereins für Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde. Und danach sind wir zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Ich bitte Sie jetzt aufzustehen. Ach, Entschuldigung. Oh nein, Sie dürfen noch mal Platz nehmen. Herr Christen, möchten Sie noch was sagen? Habe ich meinen Eintrag überlesen.
Passt, genau ist da. Als Vertreter der Diakonie Katastrophenhilfe muss ich halt immer wieder sagen, wenn wir nicht die Unterstützung aus den Gemeinden hätten, dann könnten wir diese ganze Arbeit nicht machen. Deswegen bin ich auch hier, ein kleines Dankeschön weiterzugeben, und das muss ich erst erklären. Katastrophenhilfe ist nicht nur, dass wir in der Not und in der eigentlichen Katastrophe zu den Menschen gehen, sondern dass wir danach auch gucken, wie kann man die Situation verbessern. Building back better heißt das auf Englisch, also besser wieder die Situation aufbauen. Und deswegen machen wir zum Beispiel jetzt im Ahrtal, aber auch in Leichlingen, in Hagen, Projekte, um Leuten wieder, ja, sie besser vorzubereiten auf die nächste Katastrophe. Das ist nämlich, glaube ich, in Deutschland eine Sache, die wir auch lernen müssen. Wir denken im Moment, in Deutschland läuft alles so gut, aber wir werden uns vorbereiten müssen auf einige Veränderungen in diesem Land, und da ist es gut, wenn die Menschen sich etwas besser vorbereiten. Dazu habe ich ein paar Informationspapiere dabei, die gebe ich Ihnen nachher drüben weiter. Aber vor allen Dingen diese Tasche ist so ein kleines Symbol dafür. Das ist eigentlich für so Leute, die in der Bever oder sonst irgendwo Talsperre baden gehen. Dann kann man da seine Sachen reintun und das irgendwie umschneiden und damit sein Handy trocken im Wasser haben. Das sind aber genauso die Fragen, was ist, wenn das nächste Mal so eine Hochwasserkatastrophe kommt, wo können Sie Ihre wichtigen Unterlagen so sicher und trocken einbauen, damit Sie da auf gar keinen Fall verloren gehen. Ist jetzt nur ein kleines Symbol, also das ist das eine, was ich Ihnen mitgebe. Und das andere, wir verteilen solche kleinen Aufkleber als Erinnerung, das sind sogenannte Hitzewarnaufkleber. Die sehen so nicht so schön aus, aber ab 26 Grad verändern die ihre Farbe. Jetzt muss ich mal gucken, ob das klappt. Meine Hände sind doch etwas kühl. Und dann steht ab 26 Grad in Gelb: Hitze, bitte was trinken. Und das ist, denke ich, vor allen Dingen für ältere Menschen immer wieder eine Erinnerung wichtig, wenn es zu heiß ist, trinken. Also das sind so Sachen, wir versuchen Menschen halt einfach, sie zu stärken und zu unterstützen. Und das ist auch Aufgabe für uns als Kirche, dass wir immer wieder zeigen, wir können als Gemeinschaft auch solche Probleme gemeinsam meistern. Das kriegen Sie nachher von mir überreicht.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie hier sind. So, dann versuchen wir es nochmal. Du hast uns gesagt, Gott, was gut ist. Wir bitten dich für uns Menschen, weil wir dein Wort hören, aber nichts tun. Wir bitten dich um Vergebung, weil wir nicht weise handeln können, weil wir immer wieder in die alten, tiefen Spuren von Hass und Gewalt verfallen. Wir bitten dich um Barmherzigkeit für uns alle und ganz besonders für alle Menschen, die heute auf unserer Erde Krieg und gewaltsame Auseinandersetzungen erleben müssen. Für die, die Katastrophen erleben, alles verlieren und auf Hilfe hoffen. Lass uns gewiss sein, du leidest mit allen. Du leidest mit allen, die das unerträglich finden, aber nichts tun können. Lasst uns Trost sein, denn du weinst mit allen, die weinen. Du sitzt bei allen, die in Angst um ihre Angehörigen sind. Lass in unser Herz, dass du bei allen bist, die ihr Leben verlieren und sie in Frieden bei dir aufnimmst. Stärke alle, die helfen, die Tote bergen, Verletzte in Krankenhäuser bringen, die Lebensmittel verteilen und versuchen, einen Weg durch das Chaos zu bahnen. Gib Weisheit und Unerschütterlichkeit für alle, die auf Verhandlungen und Lösungen drängen und nicht nachlassen, auch wenn die Wirklichkeit laut schreit. Wir möchten Liebe üben, unser Gott, aber wir versagen immer wieder. Hab Geduld mit uns und hilf uns, es immer wieder zu versuchen gegen so viel Leid und Hass. Bleib in all dem bei uns und hilf uns dabei, immer weiter nach deinem Wort zu suchen und es zu tun. Und alles, was uns bewegt und wir noch sagen möchten, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn es noch geht, dann würde ich gerne das letzte Lied, es ist nur eine Strophe, im Stehen singen, bevor wir uns unter den Segen stellen. Gott, lege deinen Segen auf mein Tun und mein Lassen, damit mein Lassen zum Segen wird für alle Geschöpfe dieser Welt, zum Lob des Schöpfers. Amen.